Die Presse.
3 Wochen sind seit dem Sieg von JJ beim Eurovision Song Contest vergangen. Und ich freue mich sehr, dass Johannes Pietsch, so heißt der 24-Jährige mit bürgerlichem Namen, dass er Zeit gefunden hat, über seine Erfahrungen seither mit der Presse zu plaudern. Herzlich willkommen bei Was wichtig ist, unserem täglichen Nachrichtenpodcast. Mein Name ist Clemens Patek. Hören wir nochmal rein in den Moment, als JJ in der Nacht auf den 18. Mai zum Eurovision Song Contest Sieger wurde.
What do you want to say?
My entire team. Thank you so much for making my dreams come true. And especially thank you to you, Europe, for making my dreams come true. Love is the strongest force in the world. Let's spread more love. Thank you so much, Europe. Thank you. Thank you from the bottom of my heart.
Ganz friktionsfrei waren die letzten 3 Wochen für den jungen Sänger ja nicht unbedingt. In Interviews gegenüber spanischen Medien hat er sich gegen die Teilnahme Israels am nächsten Song Contest ausgesprochen. Sein Management ist da ein wenig zurückgerudert und hat ein Statement veröffentlicht von JJ. Darin heißt es wörtlich: Es tut mir leid, falls meine Worte missverstanden wurden. Obwohl ich die israelische Regierung kritisiere, verurteile ich jegliche Form von Gewalt gegen Zivilisten überall auf der Welt, sei es gegen Israelis oder Palästinenser. Zu diesem Thema werde ich mich nicht weiter äußern. Zitat Ende. Und auch wenn wir uns gerne mit JJ zu diesem Thema unterhalten hätten oder auch darüber, wie er so diesen Shitstorm, der da über ihn hereingebrochen ist, erlebt hat und wie er diese Frage jetzt sieht, sein Management hat mehrfach betont, politische Fragen sind nicht mehr erwünscht und man verweist auf das Statement, das ich zuvor vorgelesen habe. Also habe ich mit JJ wieder über das Musikalische gesprochen, seine Ausbildung, über seine Faszination für die menschliche Stimme, warum es ihm so wichtig ist, als männlicher Sopran und nicht unbedingt als Countertenor wahrgenommen zu werden. Und wir haben auch über die Suche nach einem Glas Wasser und über eine Autofahrt nach nur 4 Stunden Schlaf in 72 Stunden gesprochen. Er hat uns auch verraten, wie seine Musik klingen soll, für die er sich demnächst ins Studio begibt. Auch wenn ganz unpolitisch, ein spannendes Gespräch mit einer der bekanntesten Pop-Persönlichkeiten Österreichs hier im Presse-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst für uns,
natürlich,
für die Presse. Danke, JJ. Wirst du eigentlich privat jetzt auch JJ genannt oder sagen die Leute Johannes zu dir?
Im privaten Umfeld nennen mich die Leute trotzdem noch Johannes, aber meine Freunde haben schon immer JJ seit der Schulzeit gesagt, deswegen ist es so, ja, ist nicht mehr so fremd.
Aber das war jetzt kein reiner Künstlername, sondern das ist schon gewachsen.
Ja, das war mein Spitzname in der Schule, deswegen ist es in Ordnung, wenn mich Leute JJ nennen, weil ich generell auch schon JJ genannt werde.
Was ich mich mal gefragt habe, was gewinnt man eigentlich beim Song Contest? Gibt es da ein Preisgeld, eine Waschmaschine? Gibt es da irgendwas, was man mit nach Hause nimmt?
Eine Waschmaschine? Nein, natürlich die Ehre, die Trophäe wieder mit nach Hause zu nehmen. Das ist natürlich ein Riesenerfolg, auch nicht nur für einen Künstler selbst, aber auch für das Land, dass sie ihre Talente so präsentieren dürfen und dass es dann auch gewinnt, ist wunderbar, weil dann zeigt das auch, was Österreich zu bieten hat.
Und Preisgeld gibt keins, eine Prämie vom ORF oder so?
Na, also Preisgeld gibt es nicht, aber das stört gar nicht. Ich meine, auf der größten Musikbühne der Welt zu stehen, ist eigentlich das Tollste, was man haben kann.
Nachdem du gewonnen hast, das waren ja super spannende Minuten, Auszählung. Und wie hast du diese Minuten danach erlebt? Wir vor den Fernsehern haben ja vor allem gesehen, du wolltest unbedingt was trinken.
Ja.
Ein Glas, hast du das eigentlich bekommen, bevor du dann das Lied gesungen hast?
Ja, genau. Also ich bin dann Richtung Bühne gelaufen. Da habe ich dann noch tatsächlich einen Blick auf meine Familie gehabt. Und da, ich glaube, das hat man eher auch im Bildschirm gesehen, dass ich dann My Family gerufen habe. Mhm. Und am Weg auf die Bühne sind dann die Sound-Engineers auf mich zugelaufen, weil sie dann eben mir ein Mikro in die Hand drücken mussten und dann schnell mich verkabeln mussten. Und dann habe ich tatsächlich da Wasser bekommen.
Hast du bekommen?
Ja, habe ich bekommen, ja.
Das Zweite, was uns aufgefallen ist, dass du warst ja am Montag dann bei der Aufzeichnung von Willkommen Österreich.
Ja.
Und dann hast du gesagt, du trinkst nichts, weil du musst ja noch fahren.
Ja, genau.
Bist du wirklich selber gefahren nach 7 Stunden Schlaf? Hattest du keinen Chauffeur?
7 Stunden wäre schön gewesen.
Also ich habe nicht einmal in Summe.
Nicht einmal in Summe habe ich 4 Stunden in den 72 Stunden geschlafen. Aber ich liebe es, Auto zu fahren und da bin ich dann eben schneller daheim. Ich konnte Musik hören und konnte mich dann auf die ruhige Zeit im Auto freuen.
Jetzt, wie viel Zeit ist eigentlich vergangen? Jetzt haben wir Anfang Juni, es ist noch gar nicht so lange her eigentlich,
zweieinhalb
Wochen.
Ja, genau, 2,5, glaube ich.
Wie hast du die 2-3 Wochen erlebt? Was ist das schon gesickert, sagst man das so? Blickst du da drauf zurück?
Also mein Hirn ist noch immer eine Suppe. Also ich habe das noch nicht wirklich verarbeiten können, weil ich auch tatsächlich viel unterwegs war. Ich war natürlich am Wochenende daheim, wieder hier in Wien. Aber weil ich so viel unterwegs war, neue Leute kennenlernen, habe ich das erstmal verarbeiten müssen, bevor ich überhaupt den Song Contest verarbeiten kann. Und ich glaube, das braucht noch ein bisschen, bis man das checkt.
Und was hast du jetzt die 3 Wochen so gemacht? Lauter Promo-Termine oder wie kann man sich das vorstellen?
Ganz genau. Ich hatte eine kleine Promo-Europa-Tour und nächste Woche fahre ich noch nach Spanien. Und ja, wenn ich zurückkomme, dann fahre ich ja direkt ins Studio, neue Musik aufzunehmen.
Darüber reden wir sicher auch noch. Was mich noch interessieren wird, ist, du hast ja ein sehr enges Verhältnis zu Conchita, zu Tom Neuwirth. Das ist ein bisschen spannend, das ist so ein bisschen Millennial-Song-Contest-Sieger und ein bisschen Gen-Z-Song-Contest-Sieger. Merkst du da schon einen Unterschied, was er dir für Tipps gibt oder wie er die so einen Sieg, was er dir gesagt hat? Oder hast du eine ganz andere Wahrnehmung oder wie?
Ja, ich habe eine ganz andere Wahrnehmung. Also mir wurde von jeder Seite gesagt, auch die Thea, die den Song geschrieben hat, sie war ja auch beim ESC für Österreich 2023 und es haben alle mir immer gesagt, genieß die Zeit, sie geht so schnell vorbei. Und diese 2 Wochen gingen tatsächlich sehr, sehr schnell vorbei. Und ich bin sehr froh, dass sie mir gesagt haben, dass ich die Zeit genießen soll, weil ich dann eben gelassener durch die ganze Sache gegangen bin. Und ich bin froh, dass ich das als Tipp bekommen habe von ihnen.
Reden wir ein bisschen über deine musikalische Reise. Ja. Die ist ja wirklich keine gewöhnliche. Du bezeichnest dich gerne auch als männlichen Sopran, habe ich das richtig verstanden. Ist dir diese Unterscheidung zum Countertenor wichtig?
Natürlich schon. Es ist eine Subkategorie vom Countertenor. Also ein Countertenor hat unterschiedliche Stimmlagen. Also es gibt männliche Soprane wie mich zum Beispiel, aber es gibt auch die regulären Countertenöre, die eher in der Mezzo- oder Alto-Lage singen. Und das unterscheidet uns schon natürlich, weil sie eine tiefere Stimmlage besitzen als ich. Und daher bezeichne ich mich gerne als männlichen Sopran.
Und gibt es da eigentlich ausreichend Rollen in dem Fach oder gibt es da überhaupt Rollen?
Ja, es gibt tatsächlich schon genug Rollen in dem Fach, vor allem auch in der Barockzeit. Ich meine, Händel, Gluck, Mozart hat auch einige Hosenrollen geschrieben.
Aber das wären dann keine Countertenor-Rollen, sondern tatsächlich, oder?
Ja, also ich meine, tatsächlich zur Zeit von Händel durften Frauen nicht auf der Bühne stehen und daher haben das dann entweder Kastraten oder tatsächlich Countertenöre gesungen und sie haben dann halt eben die Sopran-Partierollen bekommen, also Alcina zum Beispiel und oder die Cleopatra und sowas wäre für mich eine ideale Rolle zum Beispiel.
Und du hast ja auch immer gesagt, du würdest für eine gute Rolle oder du schließt nicht aus, auch wieder in der Oper auf der Bühne zu stehen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also es freut mich natürlich, wenn ich wieder in die Staatsoper kommen kann, weil das natürlich auch mein Ursprung in der klassischen Musik ist. Also das waren meine ersten Bühnenerfahrungen im klassischen Bereich, sage ich mal. Und es freut mich sehr, dass ich die machen durfte an der Staatsoper. Aber derweil freue ich mich schon sehr auf die Popkarriere eher. Also ich liebe es, in der Oper zu singen, aber ich würde gerne meine eigene Musik bringen, weil dann kann ich mich auch so ausdrücken, wie ich mich ausdrücken möchte und nicht mich in eine Rolle hineinschlüpfen zu müssen.
Nee, Mann, du hättest dich sonst auch nicht für den Song Contest entschieden, ne?
Eben, ganz genau.
Diese Bühne auch nutzen möchtest.
Genau.
Aber wann war dir klar, dass das Countertenor oder Klassik ein Weg für dich in der Musik sein kann? Das ist jetzt nichts, was jeder für sich entdeckt. Ah, ich kann weiter Kopfstimme singen.
Ja.
Wie war das?
Tatsächlich war das so für mich. Ich habe nach dem Stimmbruch gemerkt, dass ich noch eine relativ hohe Gesangsstimme hatte und dachte mir, das wäre cool als Party-Trick, wenn ich eine Sopranistin nachahme. Und ich habe dann gemerkt, dass es den Leuten so sehr gefallen hat und das ist mir auch so gut gelegen und das hat mir auch Spaß gemacht, in der Sopranstimme mich auszutoben. Daher dachte ich mir, warum mache ich das nicht einfach zur Karriere, wenn das den Leuten genauso gefällt, wie es mir gefällt. Und so bin ich dann eben in die klassische Stimme oder in die klassische Karriere hineingerutscht.
Du hast ja sowohl auf der Privatuni in Wien, auf der Musik, auf der MUG, studiert, bei Linda Watson, glaube ich.
Ganz genau.
Und du warst im Opernstudio.
Genau, in der Opernschule.
In der Opernschule.
Genau.
Wie hast du diese Reise in deiner Ausbildung erlebt? Ich bin selber Gesangslehrer und Sänger.
Ah, super.
Ich habe das immer erlebt, dass man dann glaubt, jetzt öffnet sich die Welt und manchmal sind es die kleinen Dinge, die einen da weiterbringen. Wie hast du das erlebt, deine Ausbildung?
Ja, für mich war das tatsächlich so, ich wollte eigentlich unbedingt an der Staatsoper singen. Das war für mich ein Riesenziel. Und vor allem, wenn man auch in Österreich lebt, ist das natürlich das größte Opernhaus, wo man halt natürlich auch performen kann. Und da habe ich mit einem Freund gesprochen, mit dem Mert. Und dann habe ich dann, ich habe laut mit ihm drüber geredet. Und am Abend ist mir dann tatsächlich durchs Instagram-Scrollen eine Werbung aufgepoppt. Und da stand, möchtest du im Rahmen der Staatsoper an einem Projekt teilnehmen? Das war das Jugendprojekt von der Christina Winkel, die Outreach-Abteilung leitet an der Staatsoper. Und sie hat ein Jugendprojekt gestartet, wo wir durch eine Oper Inspiration gefunden haben und ein eigenes Stück dann kreieren durften. Und durch sie bin ich dann eben auch dann in die Staatsoper gerutscht und tatsächlich auch durch eine Kollegin, die gesagt hat, hey, in der Opernschule suchen wir noch SängerInnen, möchtest du nicht beitreten? Und der Jessica muss ich mich sehr bedanken, weil sonst wäre ich nicht in die Opernschule gekommen.
Und stimmlich, was hast du da erlebt? Du hast ja vorher schon klassisch gesungen, also du hast diesen Klang für dich ja schon entdeckt.
Genau.
Welche Nuancen erarbeitet man da? Wie kannst du das beschreiben?
Tatsächlich, wie man die Stimme dann anders platziert, um halt eben noch immer den gleichen Klang zu bekommen. Also das habe ich tatsächlich durch Linda Watson gelernt. Also sie ist eine super dramatische Sopranistin und hat auch Weltkarriere gemacht und ich respektiere sie so sehr. Und sie hat mir dann immer kleine Hinweise gegeben, wie ich meine Stimme anders platzieren soll, damit es trotzdem gleich klingt und angenehmer ist zum Singen. Und das sind wirklich kleinsten Dinge, die Stimme weiter vorne zu platzieren, als nach hinten zu ziehen oder natürlich den Gaumensegel ganz hochheben, damit man die Resonanzräume auch im Kopf, die Hohlräume verwenden kann. Das sind die kleinsten Dinge, die man lernt, wenn man eben Gesangsunterricht nimmt.
Du beherrschst ja auch das sogenannte Pfeifregister, oder du singst auch so Mariah Carey Riffs. Ja. Ist es was du dir selbst beigebracht hast?
Genau, ja. Ich habe mir tatsächlich das Singen selbst beigebracht. Also ich meine, meine Mutter singt auch sehr, sehr gerne und das liegt auch in der Familie, dass wir alle singen. Aber ich wollte mich einfach weiter austoben. Das hat mich so fasziniert als Kind, was die menschliche Stimme produzieren kann und wie viel sie auch aushält. Und das sind wirklich die Stimmbänder sind so winzig klein und was die aushalten über ein ganzes Leben lang ist arg. Und deswegen dachte ich mir, was kann eine menschliche Stimme noch? Und weil ich eben, wie gesagt, sehr gerne Stimme und Geräusche nachahme, habe ich das einfach immer zu Hause ausprobiert.
Und irgendwann geschafft, einfach den Sound zu reproduzieren.
Genau. Irgendwie ein bisschen üben und auch mit der Höhe und in die Höhe zu gehen. Da bin ich auch jedes Mal immer nur einen Halbtonschritt draufgegangen, um meinen Stimmumfang zu erweitern.
Countertenöre sind derzeit generell im Aufschwung. Also sie sind ein bisschen die Stars im Moment in der Szene. Ja. Gibt es Sänger, die du da als Vorbild siehst?
Ja, ich habe ihn auch kennengelernt. Jakub Olinski, der ist wirklich wahnsinnig. Also wie gut der singt. Philipp Scharufsky natürlich, ich meine, einer der ersten. Und Andrea Scholl genauso. Also das sind wirklich super Namen. Und die sind wirklich Vorbilder. Aber männliche Sopranisten gibt es eigentlich nicht so viele, die ich persönlich kennengelernt habe, aber ich würde sehr gerne welche kennenlernen, das wäre super.
Aber ich merke schon, diese Unterscheidung ist schon wichtig, ja, auch in diesem Fach, oder? Dass man sagt, was die Rolle dann betrifft.
Auf jeden Fall, weil sie dann eben natürlich andere Rollen annehmen, als ich annehmen würde, weil es eben auch vom Stimmumfang her anders ist.
Und wie erklärst du dir denn die Faszination an Countertenören oder männlichen Sopränen? Ja. Das ist doch so irgendwie irgendwas Besonderes steckt da doch dahinter.
Ja, ich glaube, es ist einfach nur wie, also nicht nur die Stimmfarbe, ich meine, es ist schon auch Geschmackssache. Ich meine, auch bei regulären Sopränen und bei Tenören und so weiter. Es hängt von der Stimmfarbe ab, aber ich glaube, die Faszination dahinter ist eben, was eine Stimme produzieren kann. Also dass eine männliche Person so hoch singen kann, ist einfach eine Faszination. Genauso wie wenn eine Altistin die tiefsten Töne trifft. Also ist das für mich einfach nur so beeindruckend. Und ich glaube, daher gibt es auch einen Boom, weil auch die Barockmusik wieder an Liebe findet. Und das freut mich auch wahnsinnig.
Früher hat man oft gesagt, oder man hat den klassischen Studentinnen gesagt, na, singt sie ja nicht Pop. Und umgekehrt, genau. Du machst das ja quasi innerhalb eines Lieds, was ich wahnsinnig cool finde, weil du so viele Sounds zack, zack, zack raushaust. Gehst du damit so entspannt um oder ist das auch für dich ein Thema, du musst jetzt einmal ein paar Tage Oper singen durchgehend und dann wieder zurück zum eher poppigen Sound?
Ja, das war schon immer ein Teil meines Lebens. Also ich bin mit beiden musikalischen Welten aufgewachsen und daher habe ich schon immer Pop gesungen oder am nächsten Tag nur klassisch und daher liegt mir auch die Verbindung sehr, weil ich das jeden Tag mache. Und daher bringt es mir eine Freude, wenn ich beides zusammenfügen kann. Und ich switche sehr, sehr gerne. Manchmal habe ich Lust, nur klassisch zu singen. Und beim Einsingen tue ich dann halt nur Pop einsingen. Oder andersrum, wenn ich nur Pop singe am Abend, dann singe ich mich klassisch ein, damit die Stimme noch mehr munter ist.
Ein Cross-Training.
Genau, ganz genau. Ja.
Wie gehst du überhaupt damit um? Da beobachten dich 100 Leute, Vocal Coach Reacts und so weiter und sagen, da macht er das, da macht er das. Ja. Wie gehst du damit um, wenn jeder das zerpflückt?
Na, es ist in Ordnung. Ich meine, Vocal Coaches sind eben dazu da, um das auch zu bewerten und dann eben zu schauen, ob man irgendwas an der Technik verfeinern kann, damit eben die Stimme nicht ruiniert wird. Und das finde ich toll. Aber fast alle Reaktionen, die ich bis jetzt gesehen habe von Vocal Coaches, waren hauptsächlich positiv. Und das freut mich auch wahnsinnig, weil sie dann auch eben darauf kommentieren, dass eben meine klassische Gesangsausbildung zu hören ist. Also die hören, dass ich tatsächlich klassisch ausgebildet bin und nicht einfach nur so zum Spaß klassisch singe. Und das ist schon immer ein Ziel von mir gewesen, dass die Leute hören, dass ich tatsächlich aus einem klassischen Hintergrund komme.
Und hast du dich sonst viel mit Kritik auseinandergesetzt, was auch Journalisten betrifft, die sagen, ja, keine Ahnung, das Setting ist furchtbar oder schön oder ja. Kriegt man das mit oder hast du dich da abgeschottet?
Natürlich bekommt man das mit, aber das hat mich nicht so sehr beschäftigt, weil ich mich tatsächlich auf meine Performance mich konzentriert habe, weil das ist wirklich eine einmalige Möglichkeit, sich zu präsentieren und auf der größten Bühne der Welt will man sich natürlich nur auf das konzentrieren, was man auch abliefert und daher hat mich das nicht so sehr beschäftigt, aber ich meine, jeder hat immer was zu sagen, egal auch zum Aussehen oder wie man sich in der Sekunde gerade bewegt hat oder wie die Stimme in der Sekunde gerade klingt. Aber so sind wir Menschen einfach. Wir haben immer was zu äußern und das ist in Ordnung so.
Jetzt habe ich noch so eine kleine Vocal-Nerd-Frage ein bisschen. Ich hatte immer den Eindruck, du singst ja der höchste Ton in Wasted Love, ist das Tis, glaube ich.
Tis, genau.
Und du singst ja zweimal. Mhm. Und ich hatte immer den Eindruck, der Schlusston war immer easy und in der Mitte war es immer so ein Mini-Struggle.
Ganz genau. Das war tatsächlich auch immer so, weil ich eben beim letzten Ton war das immer so quasi befreiend. Das war dann so der letzte Aufschrei quasi für mich, so auf die Art. Und deswegen war das für mich einfacher zu singen, weil ich mich dann eben zu sehr auf das Ende konzentriert habe. Natürlich muss man das auch so sehen mit In-Ears und mit der ganzen Technologie. Als klassischer Sänger ist man eigentlich nur einem akustischen Setting ausgesetzt und da hört man sich selbst besser. Und mit den In-Ears hört man sich genauso, aber dann ist auch noch die Musik drinnen, die sehr laut ist und noch ein Klick im Hintergrund. Und dann hört man sich teilweise auch nicht. Und ich habe das Publikum auch sehr laut durch meine In-Ears gehört, was eigentlich nicht normalerweise so der Fall ist, weil eben In-Ears sehr schalldicht sind.
Also In-Ears, das sind die Kopfhörer, die Künstler
haben. Genau, das sind die Kopfhörer, die man drin hat. Und deswegen war das natürlich mit allem drum und dran, war das dann halt schwer, mich selbst zu hören. Aber beim letzten Ton ging es dann ganz easy. Also ja, weiß ich nicht.
Ist manchmal einfach so, oder?
Ist manchmal einfach so, genau. Aber mittlerweile ist es einfacher, beide Töne auch intonationsmäßig gut zu treffen, weil eben jetzt weniger Druck da ist. Genau.
Kommen wir zu der Musik, die du machen möchtest.
Yes, ganz genau.
Du produzierst schon Musik oder hast schon ein paar Ideen? Was können wir uns da erwarten? Ich nehme an, du hast zuerst schon gesagt, du möchtest dem Stil treu bleiben, also Pop und Oper ein bisschen.
Genau, mixen. Genau. Ja, ich werde jetzt in den kommenden Wochen direkt wieder ins Studio laufen, worauf ich mich sehr freue, neue Musik zu machen, weil dann kann ich wieder kreativ mich austoben, soweit ich kann. Und natürlich auch mit meinem Team freue ich mich sehr, wieder mit ihnen gemeinsam arbeiten zu dürfen. Den klassischen Sound möchte ich tatsächlich schon beibehalten, weil das ein Teil von mir ist und die Leute kennen mich auch so und das erwarten auch viele Leute von mir. Aber da wir genug Zeit haben zum Experimentieren, werden wir schauen, in welche Richtung es geht, ob es eher mehr poplastiger wird oder mehr klassisch sein wird. Das werden wir alles noch sehen, aber den klassischen Sound werde ich natürlich beibehalten.
Das Lied Wasted Love war ja, das ist jetzt auch nur eine Beobachtung, Geschmackssache, natürlich irgendwie perfekt für diesen Moment Song Contest. Wie du sagst, deine Opernstimme, die dann so diesen Wow-Faktor hat, wo alle sagen, aha, danke. Wow und so. Glaubst du, dass dieses Konzept auch als Album funktionieren kann? Hast du da das Vertrauen?
Ja, tatsächlich schon, weil ich auch tatsächlich viele Reaktionen bekommen habe von hier und da, wo die Leute sich so gefreut haben, dass meine klassische Stimme zu hören war und sie wünschen sich das sehr. Und ich finde das toll irgendwie, dass in meiner Generation so viele Leute sich tatsächlich dafür interessieren, klassische Musik zu hören, weil leider Gottes verschwindet das Publikum der klassischen Musik oder der reinen klassischen Musik. Und wenn ich das ein bisschen einbinden kann, freut es mich sehr, dass dann ein bisschen Interesse geweckt wird, wieder klassische Musik zu hören. Ja, ich höre tatsächlich wirklich von vielen Leuten, dass sie das gerne weiter hören möchten. Und ich bin froh, dass es auch so gut ankommt und funktioniert.
Noch ein Themenwechsel, jetzt ist der Pride Month begonnen.
Ganz genau.
Du hast ja gesagt, dir ist es auch wichtig, dass du eine Stimme der Queer Community in Österreich oder überhaupt sein möchtest. Jetzt gibt es von Kritikern immer wieder das Argument, oder Argument ist es ja keins, weil es Faktor nicht stimmt, man muss quasi queer sein, um den Song Contest zu gewinnen und so weiter. Wie siehst du das? Ist das Song Contest eine Bühne? Ist es ein Safe Space für queere Menschen?
Ja.
Aber ist da die Gefahr, dass es sich zu sehr in eine queere Bubble entwickelt? Ist das was, worüber du nachdenkst?
Also ja, wie du gesagt hast, es ist ein Safe Space. Beim ESC hat jeder seinen Platz oder ihren Platz und da findet jeder ein Zuhause. Und es hängen viele Faktoren auch noch dahinter, wie das Staging aussieht, wie man sich künstlerisch ausdrückt, wie auch das Lied an sich ist. Wasted Love hat wirklich eine persönliche Meinung und auch eine persönliche Erfahrung, die ich da durchgemacht habe, die ich da auch ausgedrückt habe. Also es hängen viele Faktoren zusammen. Natürlich ist mein queeres Auftreten ein Thema und Diversität gehört tatsächlich immer dazu und das ist auch wichtig, dass man sich auch so präsentieren kann. Aber bei Wasted Love war es tatsächlich so, dass meine persönliche Reise die Leute sehr gerührt haben und am Ende des Tages, da haben sie sich dafür abgestimmt, eben nur wegen des Songs und die Kunst, die da übermittelt wurde.
Zum Abschluss, ich bin eigentlich schon mit meinen Fragen durch. Gibt es irgendwas, das du nie gefragt wirst und du gerne noch sagen würdest? Irgendwas, was dir auf deiner Reise wichtig ist, was du erzählen möchtest?
Gute Frage. Mir wurden schon so viele unterschiedliche Fragen gestellt, dass ich keine Ahnung mehr habe, was mir noch nicht gestellt wurde.
Wahrscheinlich wurden dir schon alle Fragen gestellt.
Wahrscheinlich schon, ja.
Aber ich merke schon, dir ist schon wichtig, dass du diese klassische Musik auch lebst und nicht nur als Effekt verwendest. Aber das sagt ja auch dein Werdegang über dich aus.
Genau, natürlich, ja. Und es freut mich sehr, dass tatsächlich die Interesse dann wieder geweckt wird von unterschiedlichen HörerInnen, dass die klassische Musik für sie auch was erweckt hat.
Du hast schon ein bisschen uns einen Ausblick gegeben, aber kannst du uns noch ein bisschen erzählen, was so in den nächsten Wochen so in deinem Kalender so grob steht?
Ja, noch eine kurze Pressetour durch Spanien und dann ins Studio. Es sind tatsächlich auch einige Auftritte schon geplant. Die Vienna Pride zum Beispiel, darauf freue ich mich am meisten. Jetzt auch Starnacht am Neusiedlersee, worauf ich mich sehr freue. Das wird sehr, sehr schön. Der erste Auftritt wieder daheim nach dem Sieg. Das wird toll und hoffentlich dann auch noch auf Tournee zu fahren.
Ich sage dir vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast,
mit uns zu plaudern. Danke für die Einladung. Danke dir.
JJ, also Johannes Peach, ist am Freitag und am Samstag erstmals seit seinem Song Contest Sieg wieder live auf einer Bühne in Österreich zu sehen, und zwar bei der Starnacht am Neusiedlersee. Und da gab es sogar einen kleinen Terminkonflikt, wie er uns erzählt hat, weil am Freitag ist ja auch Billie Eilish in der Wiener Stadthalle zu Gast. Und da hatte Johannes Peach Karten, aber die eigene Show geht natürlich vor und mit dem Song Contest Sieg war ja dann doch nicht unbedingt zu rechnen. Im Namen des Presse-Audio-Teams sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vergessen Sie nicht, uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl eine, im Idealfall, 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Mein Name ist Clemens Patek. Machen Sie es gut.